Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Die Film- und Fernsehproduktion durchläuft sowohl durch die Digitalisierung und das Aufkommen von Streamingdiensten als auch eine veränderte Mediennutzung eine dramatische Transformation. Über diesen Prozess habe ich mit Nico Hofmann gesprochen, einem der erfolgreichsten deutschen Regisseure und Produzenten, seit einigen Jahren CEO der UFA. Nach wie vor sieht er für das lineare Fernsehen eine Zukunft, aber nur in Kombination mit der Online-Verfügbarkeit.
Also das lineare Fernsehen hat nach wie vor eine riesige Zukunft, weil Sie sehen ja, dass die tägliche Sehdauer im Vergleich, ich kann immer gegenrechnen gegen Print. Also wer wirklich im Moment eine Problemzone ist, der ganze Printbereich, ne? Weil das sehen Sie ja bei allen großen Verlagshäusern. Also wir haben die letzten Jahre vielleicht im Schnitt 4-5 Minuten von der Gesamtsehdauer über 3 Stunden verloren. Aber zeitgleich ist die Online-Nutzung gigantisch gewachsen. Also summa summarum, wenn ich jetzt lineares und non-lineares zusammenaddiere, auch die Nutzung der Mediatheken, kommen sie auf surreal hohe Werte. Also in der Addition der Beträge, der Sendeminutendauer des Zuschauens, haben sie eigentlich ein unglaubliches Plus. Und das merken sie ja auch. Ne? Also eine gewisse Klientel guckt dann, ich nehme jetzt mal den Schwarm, eine gewisse Klientel guckt dann live im ZDF am Montag und am Dienstag und jetzt die Woche. Und Millionen andere haben seit einer Woche den Zugriff in der Mediathek. Ne? Und das wird zusammenaddiert und das ist auch eine neue Bezugsgröße, wenn Sie so wollen, wie wir im Moment auch Quoten berechnen. Ne? Das ist nicht mehr dem, wie es vor 10 Jahren war.
Ja, lieber Herr Hofmann, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse, zum Beispiel durch die Digitalisierung. Und die hat Ihre Branche ja auch gravierend verändert in den letzten Jahren, von Corona und dem Krieg mal ganz abgesehen. Ich würde gerne mal einsteigen mit dem Thema, dass die Filmwirtschaft ja eine große ökonomische Bedeutung hat, aber interessanterweise in den BWL- oder VWL-Lehrbüchern überhaupt nicht auftaucht. Wenn man jetzt mal hinter die Kulissen schaut und betrachtet so einen Mehrteiler wie unsere Mütter, unsere Väter oder auch so eine Serie wie Charité. Ich habe gelesen, 5 Jahre und mehr dauert so eine Produktion. Was sind denn so die wichtigsten Schritte dabei?
Also die wichtigsten Schritte sind garantiert die Ideenfindung, der Zeitgeist. Sie müssen im Grunde genommen ein Gespür dafür haben, was Zuschauerinnen und Zuschauer in etwa 3 oder 4 Jahren anschauen. Das hat sehr, sehr viel mit Zeitgeist zu tun, hat sehr viel mit gesellschaftlicher Stimmung zu tun. Sie brauchen ein Radar, ein inneres Radarsystem, wo sich Gesellschaft hinbewegt und welche Megathemen kommen. Also ich nehme mal das Thema Gesundheit. Wir haben vor etwa 6-7 Jahren mit Charité begonnen. Und das Thema Gesundheit war damals ganz sicher noch nicht so weit oben wie jetzt durch Corona. Aber wir können nachher mal drüber reden, was die Themen der nächsten 3-4 Jahre wirklich ja. Kein Scherz, sondern das hat immer damit zu tun, man braucht eine gewisse Art von innerer Vorausschau. Und bei unserer Mütter, unserer Väter, würde ich sagen, war es eine ganz fundamentale Auseinandersetzung nochmal mit der Rolle unserer Eltern aus einer bestimmten Generation in diesem Land, was den Krieg anbetrifft und was ihre Verantwortlichkeit im Krieg auch anbetrifft. Ne? Und da geht das ganze Projekt los. Also wenn Sie mich fragen, das Wichtigste ist die Grundidee. Die Grundidee ist immer entscheidend und dann wird es kompliziert, ne? Weil dann geht es um Drehbücher, es geht um Budget. Also wir haben allein bei unserer Mütter, unserer Väter, glaube ich, auch 5 Jahre am Drehbuch verbracht, bis das Drehbuch dann im Budgetrahmen auch ging. Das hat 15 Millionen D-Mark gekostet. Entschuldigung, Euro, nicht D-Mark. Es war am Anfang sogar in D-Mark kalkuliert. Aber das sind dann wird es immer komplexer.
In Ihrer Branche gibt es ja die Besonderheit, dass eine ganz bestimmte Form der Kreativität mit Unternehmertum kombiniert werden muss. Jetzt mal so ein bisschen auf den Punkt gefragt, wie gut gehen einerseits bestimmte Renditeziele, die Sie auch haben werden, und Anspruch zusammen?
Ja, das ist eigentlich eine zentrale Frage für unser ganzes Produktionsgewerbe, weil das haben Sie bei jedem Projekt. Und Die Debatte wird offensichtlich immer schwieriger, weil wir leben jetzt natürlich in einer Zeit von extremer wirtschaftlicher Einschränkungen. Also wir merken überall, dass Geld deutlich gedrosselt wird, auch auf der Produktionsseite, auf der Senderseite auch ganz klar. Wir machen eigentlich bei jedem Projekt eine Art von ganz klarer Kalkulation, bis zu welchem Betrag lohnt sich das Projekt noch für uns.
Schmerzgrenze.
Eine ganz klare Schmerzgrenze. Und das kann ich Ihnen sagen, die Wege der Finanzierung, die Wege der Budgeterteilung, das wird immer schwieriger. Und das heißt auch bei großen Projekten, ich nehme jetzt mal nochmal unsere Mütter, unsere Väter, haben sie früher vielleicht ein Jahr lang an der Finanzierung gesessen, jetzt sitzen sie 3 Jahre an der Finanzierung, ne, was einfach eine wesentlich komplexere Aufgabenstellung ist.
Und da können die Themen aber auch so ein bisschen weglaufen, oder? Gibt es das auch, dass dann doch irgendwann nach 3 Jahren die Reißleine gezogen wird und man sagt, machen wir jetzt doch nicht aus unterschiedlichen Gründen?
Ja, das gibt's ganz oft. Also das gibt's jetzt leider auch bei großen Projekten, in denen wir 6, 7 Jahre noch sehr viel Geld investiert haben. Das liegt teilweise daran, dass wir die Finanzierung dann nicht stemmen können, weil sie zu komplex geworden ist. Und jetzt kommt ein interessanter Faktor dazu, dass die Amerikaner mit sehr viel mehr Geld und einer völlig anderen Beschleunigung teilweise die Themen okkupieren, die dann quasi, wenn sie so wollen, von Los Angeles aus auf den Markt bringen. Und da ist eine Entscheidung dann bei einem großen Streamer innerhalb von 24 Stunden getroffen. Und ich sitze hier quasi 1 Jahr und versuche, die Finanzierung zusammenzubekommen. Dann laufen ihnen die Themen weg und dann laufen ihnen auch sie kriegen die Budgethoheit gar nicht mehr hin.
Wenn Sie zurückblicken, einmal unter dem Thema Anspruch, Qualität und unter dem Thema Rendite, was waren denn Ihre wichtigsten Produktionen?
Wissen Sie, bei uns im Haus, also die UFA ist eine der wenigen Firmen, die wirklich alles abbildet. Also wir bilden ja wirklich jetzt von Deutschland sucht den Superstar mit Dieter Bohlen, bis Arctic Drift, ein bedeutender Dokumentarfilm, bis Unsere Mütter, Unsere Väter, Charité, bis Kino, Der Junge muss an die frische Luft. Ne? Und ich würde sagen, für mich ist gute Zeiten, schlechte Zeiten genauso viel wert wie Charité, weil ich einfach die Leistung, die drin steckt, so eine tägliche Leistung, sitzt an der Straßenseite, das sind Teams teilweise von 15, 20 Leuten allein im Writers Room, die jeden Tag diese Themen sehr relevant aufarbeiten. Das ist mir genauso viel wert wie eine 5-jährige Arbeit an Habe Kerkelings Junge muss an die frische Luft, wo wir also durch endlose Drehbucharbeiten gegangen sind, aber es ist dann ein toller Film geworden.
Ja. Wenn wir jetzt, Sie haben gesagt, das ist eine große Masse an unterschiedlichen Dingen, aber wenn wir nochmal so die 3 großen Verbreitungswege für Ihre Produkte durchgehen und beim Fernsehen beginnen. Wie ist Ihre Einschätzung? Hat das lineare Fernsehen in Ihren Augen eine Zukunft und wie sieht die aus?
Also das lineare Fernsehen hat nach wie vor eine riesige Zukunft, weil Sie sehen ja, dass die tägliche Sehdauer im Vergleich, ich kann immer gegenrechnen gegen Print, also wer wirklich im Moment Problemzone ist, der ganze Printbereich, ne? Weil das sehen Sie ja bei allen großen Verlagshäusern. Also wir haben die letzten Jahre vielleicht im Schnitt 4, 5 Minuten von der Gesamtsehdauer über 3 Stunden verloren, aber zeitgleich ist die Online-Nutzung gigantisch gewachsen. Also summa summarum, wenn ich jetzt Lineares und Nonlineares zusammen addiere, auch die Nutzung der Mediatheken, kommen sie auf surreal hohe Werte. Ne? Also in der Addition der Beträge, der Sendeminutendauer des Zuschauens, haben sie eigentlich ein unglaubliches Plus. Und das merken sie ja auch. Ne? Also ich sag mal, eine gewisse Klientel guckt dann, ich nehme jetzt mal den Schwarm, eine gewisse Klientel guckt dann live im ZDF am Montag und am Dienstag und ist die Woche. Und Millionen andere haben seit einer Woche den Zugriff in der Mediathek. Ne? Und das wird addiert, das ist auch eine neue Bezugsgröße, wenn Sie so wollen, wie wir im Moment auch Quoten berechnen. Ne? Das ist nicht mit dem, wie es vor 10 Jahren war.
Ja. Ist es in den letzten Jahren schwerer geworden, den Erfolg jetzt mal gemessen in Zuschauern bestimmter Formate vorauszusagen? Und welche Rolle spielen dabei die sozialen Medien? Covern Sie die viel stärker als früher?
Also Stoffe voraussagen, würde ich jetzt mal eitlerweise sagen, lag ich immer sehr, sehr gut. Also wir haben bei den großen Events, ob es die Flucht war, Dresden, Unsere Mütter, Unsere Väter oder auch Charité oder ich könnte viele andere, oder die Kudamm-Serie im ZDF, was ja quasi eine Emanzipationsgeschichte ist. Ich finde, wir lagen die letzten 10, 20 Jahre eigentlich immer sehr genau auf den Themen, ne? Ich habe vorhin das Thema Gesundheit erwähnt, bei Habe Kerkeling, Der Junge muss an die frische Luft, spielt das ganze Thema der Familie, der Familienaufstellung eine zentrale Rolle, auch das Thema der Depression übrigens. Den Film können Sie jetzt wieder und wieder zeigen, weil er kriegt immer noch mehr Relevanz. Ne? Also man muss wirklich ein Bauchgefühl haben und ich würde sagen, soziale Medien spielen selbstverständlich eine immer größere Rolle, weil ich nehme es gerade mal die Soaps. Wir haben erhebliche Instagram-Accounts, also wir haben unglaublichen Zuwachs bei Instagram. Mhm. Und wir erreichen bei Instagram, jetzt ich nehme mal nur TikTok, wir erreichen Reichweiten bis zu 8 Millionen, gerade für die jüngeren Programme. Und daran kommen sie als Programmerer nicht vorbei. Ne? Das müssen sie spielen und sie müssen auch begreifen, ich bin jetzt 63, ich habe lange gebraucht, um das zu begreifen, aber sie müssen auch begreifen, dass das mittlerweile eine völlig andere Generation ist. Das sehe ich bei meinen Studierenden, die Mediennutzung und auch soziale Mediennutzung völlig anders betreiben.
Sich bei meinen Studierenden auch, obwohl ich erst 60 werde, aber trotzdem, der Abstand ist relativ groß. Aber Sie haben eben schon mal gesagt, bleiben wir noch einen Moment beim Fernsehen, die Budgets für die Fernsehproduktion gehen tendenziell nach unten, kann man ungefähr sagen, wie stark?
Ja, die gehen nicht nur nach unten, die gehen in anderen Bereichen auch wieder nach oben, weil jeder Sender, jede Plattform, jeder Programmverantwortliche mittlerweile sehr genau fragt, wo investiere ich? Ne? Diese Investitionsfrage, die wird sehr viel gnadenloser geführt, bin ich auch ein großer Freund davon. Und ich sag mal, es wird größeres Budget seltener in wirklich große Projekte gesteckt, aber dann wird es gesteckt, dann wird es auch volle Kanne investiert. Das geht vom Investen nichts Neues bis zum Schwarm. Das sind dann große Leuchttürme, auch mit der entsprechenden Erwartung. Und so ein gewisses Mittelfeld, was früher immer ganz gut finanzierbar war, das wird erheblich schwieriger. Ich bin durchaus ein Freund von dieser Methodik, weil ich bin eh gegen diesen Mittelweg. Ne? Also ich bin ein kompletter Gegner von diesen sogenannten Mittelwegsprodukten, weil die fallen auch als erstes durch. Also sie müssen
das ist in allen Branchen so. Ich glaube, das ist wirklich in allen Branchen so. Ne? Also nehmen Sie mal Einzelhandel, da beobachten Sie auch, dort, wo Sie sehr teuer einkaufen können, läuft gut, wo Sie sehr günstig einkaufen können, auch in der Mitte immer ein Problem.
Genau so ist es, ja.
Ja. Wobei ich mich so ein bisschen beim Schwan aktuell dann auch gefragt habe, wenn es schon heißt, das TV-Event des Jahres und wir sind im März, was kommt da noch? Also so wie das aufbereitet wird, muss man sich, glaube ich, auch so ein bisschen fragen, ist das die richtige Art und Weise, damit umzugehen? Aber da bin ich Outsider, kann ich nicht so beurteilen.
Ja, das werde ich für unser Haus in Anspruch nehmen, dass wir das auch jahrelang getrieben haben. Also wir haben auch unsere Produktion immer, unsere Mütter, unsere Väter war das Fernseh-Event des Jahres. Damals, als es gelaufen ist, und Kudamm genauso und Charité genauso. Sag mal, das ist Marketing, das hat sehr viel zu tun mit Pressearbeit. Ich würde ketzerisch sagen, das Produkt muss natürlich dann die Qualität auch haben. Der Schwarm läuft gut, also der Schwarm läuft in der Mediathek gut, läuft auch linear sehr, sehr gut. Also das ist zweckerfüllt und auch das Investment erfüllt, wenn Sie so wollen. Aber eine Serie, die mich sehr begeistert hat, war von Nathalie Scharf. Gestern waren wir noch Kinder, die lief auch im ZDF direkt im Januar. Also eine ganz tiefen psychologische Familienaufstellungsgeschichte, die mich tief berührt hat, auch an 4 Abenden. Die lief genauso gut. Also die lief auch bei über 5 Millionen, hat bislang über 22 Millionen Abrufe in der Mediathek. Das sind Werte. Also ich würde mal sagen, Nathalie Scharfs, gestern waren wir noch Kinder, war für mich jetzt genauso ein Fernsehereignis wie der Schwarm.
Aber ohne jetzt TV-Bashing betreiben zu wollen, aber würden Sie sich nicht auch manchmal mehr Mut wünschen von den TV-Sendern für überraschende, ungewöhnliche, tiefergehende Formate?
Ja, das wünsche ich mir eigentlich ununterbrochen. Das Problem ist halt, dass sie brauchen auf beiden Seiten extrem risikoaffine Entscheider. Sie brauchen eigentlich bei den Produzierenden genauso risikoaffine Entscheider wie auf der Senderseite. Und in Zeiten wie diesen, die auch so einen allgemeinen, völlig verunsicherten Zeitgeist haben, wird diese Entscheidungsfindung, welches Programm funktioniert wie, das wird immer schwieriger. Ne? Also ganz ehrlich, darunter leide ich auch. Ne? Also ich fühle will ich Ihnen gar nicht erzählen. Weil, ne? Weil wir, um es mal ganz bösartig zu sagen, wir kriegen teilweise Sachen beauftragt, wo ich sage, okay, das bringt Rendite, das bringt Umsatz, das ist okay, das wird dann auch gesehen. Aber die Herzblutprojekte, die Projekte, wo ich gesagt habe, dafür sterbe ich jetzt auch, also ich gehe die Extrameile, die durchzusetzen, das wird immer schwieriger.
Jetzt gehen wir mal vom Fernsehen vielleicht zum Thema Streaming über. Und Sie sind ja auch Auftragnehmer von allen großen Streaming-Plattformen, Netflix, Disney, Amazon und so weiter. Werden diese Unternehmen nicht gleichzeitig auch immer stärker eine gewisse Konkurrenz für Sie oder sind Sie da schon?
Nee, das sind für mich ganz ergänzende Systeme. Ne? Und zu der Wahrheit gehört ja auch, dass beispielsweise alle linear empfangbaren Sender, privat oder öffentlich-rechtlich, mittlerweile erheblich Geld umschiften in die Mediathek oder nehmen Sie bei RTL, RTL Plus. Ne? Also Sie haben eine Gegenmaßnahme. Also Sie können von Norbert Himmler Interviews lesen, das heißt knapp 100 Millionen quasi speziell für die ZDF-Mediathek, also quasi für das Nonlineare verwenden. Und Sie sehen da im Moment eine extreme Markterweiterung. Also jeder Streamer, der hier in Deutschland Aufträge vergibt, ist für die Branche ein zusätzlicher Player, zusätzlichem Umsatz für uns. Und ich begrüße das natürlich. Ich würde mich freuen, wenn das deutsche Kartellrecht gewisse Dinge auch zulässt, dass der europäische Markt stärker wird, auch der deutsche Markt. Ich bin großer Unterstützer von Thomas Rabe bei Bertelsmann, was seine Fusionspläne, sowohl Niederlande, Frankreich, sind alles richtige Überlegungen, weil wir brauchen, können Sie mit Matthias Döpfner drüber reden, wir brauchen starke Allianzen in Europa, weil sonst sind wir wirklich ausgeliefert amerikanischen Konzernen, die hier mit völlig anderen Budgets reinfahren in den Markt.
Ne? Ja, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, aber bei den Streamern ist es, glaube ich, so, die verdienen kaum wirklich Geld, also renditemäßig sind die alle noch ziemlich unter Wasser. Meinen Sie, da kommen die auch wieder raus?
Die kommen ja schon raus. Also wenn sie brauchen halt eine unheimlich lange Wegstrecke. Also Netflix ist im Plus, das kann man ja nachlesen. Die haben jetzt
knapp, ja.
Ja. Ab. Ja, ja, gut, aber das sehen ja, wie lange das gedauert hat. Ne? Netflix war der erste Player. Und sie können, ich habe ja den Medienservice jeden Tag, sie sehen bei Disney, bei allen großen, bei Warner, sie sehen bei allen großen Playern in Amerika die Kostenreduktion jetzt. Ne? Also die merken jetzt, was es kostet, wenn sie in Streaming-Content jeden Tag, jede Woche ein neues Programm reinschieben, ohne dass das ein Schneeballsystem wird. Ne? Sie müssen das System ja wirklich irgendwann gewinnbringend hinbekommen. Und ich glaube, diese große Euphorie zu sagen, also Streaming ist jetzt irgendwie die neue Allzweckwaffe und alles macht nur noch Streaming, das stimmt eben nicht. Ne? Die Leute gucken beides. Und gerade in Deutschland haben wir nach wie vor einen sehr gemischten Markt. Sie haben im Schnitt, wenn Sie jetzt, ich könnte jetzt die Quoten hier rausholen, Sie haben im Normalfall, ich nehme jetzt mal den Wochenendtatort noch mit und das ZDF, Sie kommen am Wochenende, am letzten Sonntag, würde ich sagen, haben roundabout 30, 35 Millionen Deutsche zwischen 8 und 23 Uhr linear geschaut. Und das ist eben, das ist eine extrem attraktive und hohe Zahl.
Wenn wir mal auf Amazon gucken, die haben natürlich auch aus ihrem Kerngeschäft heraus schon einen riesigen Datenschatz. Erlaubt das aus Ihrer Sicht, Stoffe noch zielgruppengerechter zu produzieren? Haben die dadurch einen gewissen Vorteil?
Also das wird ja gemacht, also auch die berühmten Algorithmen bei Netflix, was ja nie, das Geheimnis wird ja nie gelüftet, aber sie haben eine ständige Diskussion. Datenerhebung ist ja klar, es gilt für den Musikbereich bei Spotify ganz genauso. Wenn Sie mich persönlich fragen, ich glaube da nicht dran. Ne? Ich bin also überhaupt kein Freund von diesen Marktanalysen. Die gibt's schon immer. Ich kann Ihnen auch zu jedem Produkt der UFA der letzten 20 Jahre aus dem eigenen Haus hier die Media Research rausholen. Also wir können jedes Programm danach in Grund und Boden analysieren, wer da drin war. Aber danach Programm zu machen, halte ich für völlig absurd. Und Sie sehen ja auch an, ich nenne mal so einen Erfolg von, gestern waren wir noch Kinder im ZDF. Ne? Das ist eine ganz, zunächst mal eine ganz kleine Familiengeschichte, wenn Sie so wollen, der Anti-Schwarm. Ja? Das ist eine ganz andere Geschichte. Und trotzdem betrifft es im Moment aufgrund Corona, aufgrund Familienpsychologien, aufgrund von Depressionserscheinungen, Gewalterscheinungen in Familien, trifft es plötzlich einen Nerv. Und Sie haben surreale Abrufzahlen in der Mediathek. Das ist das mit das erfolgreichste Mediathek-Programm ever im ZDF. Wenn Sie jetzt vor einem halben Jahr das ZDF gefragt hätten, ob Sie an diesen großen Reichweitenerfolg geglaubt hätten, glaube ich nicht, dass die Juhay schreien und sagen, jetzt wussten wir alles. Ähnliches Beispiel an Orthodox von Anna Winger bei Netflix, einer meiner Lieblingsserien. Die Anna hat für uns Deutschland 83 und die ganze Staffel entwickelt mit Jörg Winger zusammen. Und an Orthodox war ein ganz kleines Budget. Es war Deborah, die den Roman geschrieben hat. Es war ein unglaublich toller jüdischer Stoff zwischen New York und Berlin. Und dann läuft das Ding weltweit bei Netflix mehr oder weniger auf Nummer 1. Ne? Und dann, das sind so, würde ich Ihnen sagen, kein Mensch hat diese Erfolgsgeschichte vorhergesehen. Und das finde ich dann immer wieder toll.
Das ist toll. Also die Algorithmen können auch zum Glück nicht alles voraussagen. Das ist auch positiv.
Nein,
kommt man zum dritten Verbreitungsweg Kino. Wie ist denn da die Erholung nach Corona und welche Perspektive sehen Sie da?
Die Erholung ist in großem Gange da. Wir haben ja zeitweise jetzt auch im Kino bereits Besucherzahlen gehabt. Die waren jetzt höher als vor Corona. Das ist wie im Reisebetrieb. Ne? Die Menschen haben Sehnsucht nach Kultur und Erhaltung. Die gehen wieder ins Kino, genauso wie sie auf Reisen gehen. Jeder Lufthansa-Flug ist ausgebucht. Also das ist ein Nachholbedürfnis und es ist im Kinobereich angekommen. Also das ist für mich überhaupt keine Konkurrenz. Im Gegenteil. Also ich sehe nur daran, wie stark das der Bedarf nach Kunst, Kultur, Entertainment ist im Moment. Ne?
Jetzt haben Sie vorhin schon mal gesagt, europäische Allianzen. Und manchmal wird ja auch diskutiert, dass sogar der Gesetzgeber eingreifen müsse, um die Filmwirtschaft in Deutschland auch im internationalen Wettbewerb wettbewerbsfähig zu halten. Und da werden, glaube ich, auch bestimmte Produktionsquoten vorgeschrieben und ähnliche Dinge. Gibt es ein Bedürfnis, dass der regulatorische Rahmen für die Filmwirtschaft in Deutschland verändert wird?
Also die Debatte wird ja schon längst geführt, ne? Also ich bin Mitglied der Produzentenallianz, ich bin im Gesamtvorstand. Die Debatte führen wir zu Recht, finde ich, seit über anderthalb Jahren. Sie haben andere Länder wie Frankreich, wo das ganz, ganz stark reguliert ist. Also Frankreich hat eine, wie ich finde, sehr beachtliche, klare Haltung zum Kunst- und Kulturbetrieb, gerade im Filmbereich. Also da kann man nur lernen davon, weil der Film- und Medienbereich in Frankreich sehr, sehr hoch gehalten wird. Also da sind wir sind schon inmitten der Diskussion. Wir sind auch europäischer Ebene schon mittendrin. Ich würde sagen, ja, die Regulatorik ist notwendig, weil sie haben sonst keine Gegenwehr gegen amerikanische Großkonzerne. Wenn es drauf rausläuft, dass sie jetzt sogenannte Euro-Pudding-Filme produzieren, die wir alle schon hatten, da bin ich kein Freund. Aber als gemeinsame europäische Medienverbundsystem aufzutreten und zu sagen, es geht hier auch wirklich um Europa, da können Sie Italien genauso mit einbeziehen, würde ich selbst England auch Austritt EU mit einbeziehen. Mhm. Diese Debatte, die halte ich europäisch absolut für richtig. Ja. Das ist auch der Grund und das supporte ich auch, warum Bertelsmann, Thomas Rabe auch in vielen dieser Länder, ich nehme es mal Frankreich, Niederlande, und da hat er völlig recht, also wirklich zu sagen, er braucht dort große Player. Ne? Das ist ein komplett richtiger Gedanke. Das haben sie auch bei Matthias Döpfner richtig vor gefühlt, was weiß ich, 15 Jahren zu sagen, gibt es eine Möglichkeit des Zusammenschlusses ProSieben Sat.1 mit Springer. Das ist alles kartellrechtlich nicht möglich gewesen. Mhm. Der Grundgedanke, dass wir hier große, wichtige Player brauchen, im Gegenzug zu Facebook, Meta, wie es jetzt heißt, und den Amazons dieser Welt, bei aller Wertschätzung, ich wertschätze alle Kolleginnen und Kollegen dort, aber das ist im Moment politisch absolut ein Thema, ja.
Aber ist nicht auch in Europa zu beobachten, dass der Protektionismus dann wieder um sich greift? Also wir diskutieren ja parallel zu mehr Regulierung auch über das Thema Filmförderung. Und Frau Roth hat das ja zur Eröffnung der Berlinale auch hochgehoben. Also wenn ich es richtig verstanden habe, die Filmförderung in Deutschland soll effizienter, schneller, innovativer, gerechter werden. Und da fragt man sich, wie auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es andere Filmförderung, ich nehme mal Österreich, die mit sehr hohen Zuschüssen in den Markt gehen, um dann viel zu attrahieren. Das scheint ja auch zu laufen. Also wenn ich es richtig höre, gehen mehr Produzenten nach Österreich, als man sich gedacht hat und man weiß gar nicht, ob das Budget reicht. Also Frage, ist nicht auch Kleinteiligkeit und ist nicht auch Protektionismus in Europa an der Stelle zu beobachten?
Ja, also Sie haben ja überall recht, weil es ist ja bereits ein existierendes System und nicht nur in Österreich. Ne? Sie kriegen in anderen Ländern, Ungarn, Tschechoslowakei, sie kriegen überall unglaubliche Tax Refunds. Ne? Und ich sitze jetzt genau schräg gegenüber von Studio Babelsberg. Die Kollegen, die Studio Babelsberg seit Jahren managen, haben damit zu tun, weil sie müssen dann, wenn sie Studio Babelsberg hier managen, müssen sie ein konkurrenzfähiges Angebot abgeben, damit eine amerikanische Großproduktion genauso gerne in Berlin dreht wie in Prag. Ne? Mhm. Aber das haben wir bereits alles. Also wir selbst haben die Charité in der Tschechoslowakei gedreht, weil ganze Budgetgefüge dort etwa 25% günstiger ist. Und wir werden auch dazu aufgefordert. Das ist keine Entscheidung von mir gewesen, sondern in dem Fall der Senderverbund will das günstigste Produktionsangebot, egal wo und wie. Das ist für jeden Auftraggeber auch eine berechtigte Haltung. Ich will damit sagen, wir sind da schon längst mittendrin. Und deshalb ist jetzt für mich als deutscher Produzent extrem wichtig, sich hier für Deutschland zu positionieren. Ne? Ich möchte nicht gezwungen sein, unter dem ganzen europäischen Ausland zu drehen. Ich möchte Rahmenbedingungen, die auch in Deutschland, sind wir auch beim Thema Deutschland-Österreich, ich möchte Rahmenbedingungen in gleichem Stile hier arbeiten zu können, weil sonst kostet es Arbeitsplätze. Und da ist der Vorstoß von Claudia Roth, den sie jetzt gemacht hat beim Produzententag, absolut richtig, weil ich bin ein großer Fan von Claudia Roth, weil sie die Problematik, die wirklich sehr, sehr komplex ist, erkannt hat und jetzt zunächst mal national versucht, da eine gewisse Anpassung hinzubekommen, dass wir überhaupt im europäischen Verbund produzieren können.
Und was wäre der wichtigste Ansatzpunkt, um speziell die deutsche Filmförderung oder das System der deutschen Filmförderung zukunftsfähiger zu machen?
Schon die Punkte, die Claudia Roth genannt hat. Und die haben sie vorhin jetzt alle aufgezählt. Es klingt natürlich unheimlich pathetisch alles, aber genau so ist es. Ne? Es hat zu tun mit Beschleunigung. Es hat zu tun mit einer klaren Entscheidung, welche Stoffe wollen wir überhaupt. Eine ganz klare Entscheidung zu sagen, welchem Rahmen finanzieren wir überhaupt. Also alle Punkte, die sie vorhin genannt haben, hat Claudia Roth in einer sehr guten Rede abgebildet. Die war auch von Sachverstand geprägt. Sie hat auch enormen Input entgegengenommen und wollte das auch. Und das sind Schritte, die ich im Moment wirklich für notwendig erachte, um jetzt, wir reden über den Filmbereich, ne? Das ist ja ganz stark auch der Kinofilmbereich gemeint, um den zu stärken. Aber mir geht es um den ganzen Medienbereich, ne? Weil das ganze Geld geht auch in Richtung Fernsehen, in Richtung Serie und so weiter. Wir reden über einen gesamten Medienbeauftragungszyklus, der wirklich auch Sinn macht im Europäischen Verbund.
Wenn man auf die drei wichtigsten Ressourcen, so aus meiner Sicht, so würde ich es einschätzen, Ihrer Branche schaut, dann sind das, glaube ich, an erster Stelle sogar Talente, Stoffe und letztlich auch Geld. Haben wir ja auch schon alle drei angetippt. Wie geht die UFA strategisch vor, um sich Talente, Stoffe und Geld zu sichern?
Es sind genau die drei Punkte, wobei die ersten beiden finde ich noch viel, viel wichtiger, weil bevor sie Geld kriegen, muss ein Beispiel stimmen, ne? Wissen Sie, im Talentbereich, ich mache es seit 30 Jahren Unterricht. Ich fliege nachher auch nach Stuttgart. Ich habe die Filmakademie in Ludwigsburg im Spielfilmbereich wirklich mit aufgebaut. Und wir beziehen, ich kann und alle Kollegen, Kolleginnen hier arbeiten teilweise an Universitäten, also Hamburg Media School in Babelsberg hier in München. Also wir bemühen uns wirklich um Nachwuchs und wir also wenn Sie die ganze UFA-Agenda sich anschauen, große Karrieren, Christian Schwocho, der mittlerweile einer der AAA-Regisseure ist, hat den Turm für uns gemacht, davor hat er drei kleinere Filme gemacht, auch für uns und hat bei mir studiert. Burhan Kabani, den ich sehr liebe, aus Afghanistan geflüchtet, mit Shahada und Berlin-Alexanderplatz in der Berlinale im Wettbewerb, Solin Youssef, die jetzt Deutschland die für uns Deutschland 89 gemacht hat, jetzt Sam in Sachse gemacht hat. Das sind alles Leute von Ludwigsburg, ne? Und da beginnt das Talent. Und dasselbe könnte ich Ihnen jetzt über Kameraleute, über Drehbuch. Es geht um eine, offenstand geht es um eine ununterbrochene Verjüngung, konsequente Beobachtung von Talent, weil
Und
der
persönlichen Einsatz, wenn ich das einfügen darf.
ununterbrochen. Also jetzt kann ich Ihnen wirklich sagen, in dem Moment, wo Sie stehen bleiben und nicht kapieren, dass da eine andere Generation kommt und diese andere Generation teilweise auch den Markt übernimmt. Also meine größten Konkurrenten, wenn Sie so wollen, sind meine eigenen Studierenden, weil die dann ihre eigenen Firmen gründen. Ja, das sage ich mit hoher Achtung.
Ja, toll.
Ja, das ist aber so. Wenn Sie einen Laden führen wie die UFA, bedarf es manchmal wirklich schon Bewusstsein zu sagen, wir haben unglaublich begabte Junge bei uns, nur die müssen dann ihre eigene Stimme, ihre eigene Plattform kriegen. Und wenn sie das nicht anerkennen und wenn sie auch diesen Generation Shift nicht spüren und das Talent nicht zulassen, rutscht so eine Firma ganz, ganz schnell weg. Und das gilt für alle anderen Industrien genauso, aber für den Film gilt es ganz besonders.
Stoffe.
Stoffe genauso. Also weil neue Stoffe aus einer völlig anderen Generation kommen, ne? Es sind völlig andere Herangehensweisen an Stoffe, es sind völlig andere Player am Markt. Ich könnte jetzt tausend Beispiele sagen. Also gewisse Stoffe kommen auch aus der Stimme ihrer Generation. Ne?
Ja.
Unsere Mütter, unsere Väter, meine Geschichte war, als
Ja.
63-Jähriger mit meinen Eltern, mein Vater ist mit 96 gestorben, meine Mutter ist jetzt 92. Ne? Wenn ich jetzt Solin Youssefs ne Leben nehme, die ist aus dem Irak geflohen, ich will es jetzt nicht vertiefen, aber die hat völlig andere Thematiken in ihrem Leben. Ne? Da geht es um, es geht um Überleben. Es sind völlig andere Thematiken als in meiner Generation. Also nur mal als Beispiel zwischen einer jungen Frau aus dem Irak und einem deutschen weißen Mann, der Eltern im Nationalsozialismus gehabt hat.
Wie geht das mit den Stoffen eigentlich? Geben Sie Themen an Personen, die Sie kennen, von denen Sie denken, dass die die Stoffe gut entwickeln können? Oder kommt man zu Ihnen mit diesen Stoffen oder beides?
Beides. Beides.
Beides.
Also viele, viele Ideen, wirklich viele Ideen kamen von mir. Aber ich sag mal, Charité war ein Vorschlag von einer sehr tollen Drehbuchautorin Dorothee Schön. Ich habe an das Ding überhaupt nicht geglaubt. Ich fand es völlig absurd, eine historische Krankenhaussee. Wir saßen in München im Hotel und haben gesagt, Dorothee, es guckt kein Mensch an. Und dann kam Jana Brandt, damals beim MDR, die führende Kraft in der Fiktion, und die Jana fand das Konzept toll, und dann haben wir es gemacht. Und es war ja nicht nur irgendein Erfolg. Ne, die erste Staffel lief im Schnitt bei 8 Millionen, noch darüber. Ne, das war also bis hin, dass das Ganze weltweit jetzt auch läuft. Aber das sind Dinge, die hätte ich nie gedacht. Ich hätte nie gedacht, dass das so ein Thema wird. Ne? Das war gerade die vierte Staffel über Medizin der Zukunft, und die wird wiederum laufen, weil das ganze Thema Gesundheit, Medizin im Moment die Menschen beschäftigt.
Noch eine Frage aus dem BWL-Bereich, die mich interessiert, weil ich ja auch mit Vertretern, Vertreterinnen aus ganz unterschiedlichen Branchen spreche, nämlich der Aspekt der Führung. Gibt es eigentlich in der, jetzt sage ich mal, Kreativwirtschaft eine andere Art des Managements, eine andere Art der Führung als in anderen Branchen?
Ja, ist auch eine gute Frage, ne? Also offenstanden habe ich an der Frage jetzt in den letzten 5 Jahre verbracht, weil ich bin natürlich ein ganz kreativ geprägter Mensch, ne? Ich bin ausgebildeter Journalist, ich habe eine Regiekarriere gehabt. Also ich habe meine Anfangszeit bei Bertelsmann, ich bin jetzt 25 Jahre bei Bertelsmann, ich habe die ersten, wenn Sie so wollen, 17, 18 Jahre komplett nur kreativ gearbeitet. Und wenn Sie jetzt die gesamte UFA als Management übernehmen, stehen Sie in einer völlig anderen Rolle, ne? Also ich habe unheimlich lang gebraucht, um zu kapieren, es geht um Management, ne? Und dennoch merke ich jetzt nach 5 Jahren im Management, im Grunde genommen, es ist ein Unterschied, ob Sie die BASF führen, um was ganz Großes zu nehmen, oder ob Sie eine Firma führen, die mit Medien und mit Kreativität zu
Und
tun
was macht genau den Unterschied aus? Das würde mich interessieren.
hat. Der Freiraum. Es geht wirklich um Freiraum. Wir produzieren Zahnpasta oder irgendwas. Wir produzieren jeden Tag, wenn Sie so wollen, lebendiges, intellektuelles Property. Also es funktioniert nur, indem Sie größtmöglichen Freiraum lassen, sonst kommt die Idee gar nicht zustande. Das hat zu tun mit Kultur, hat zu tun mit Zuhören. Aber dann kommt leider das Geld ins Spiel. Es geht dann wirklich ums Verkaufen, es geht ums Budget, ne? Und daran scheitern ja auch dann viele Projekte. Und das jetzt noch in eine Art von Management zu kriegen, zu sagen, wir sind Bertelsmann und es wird eine gewisse Renditeerwartung zu Recht, weil wir Konzern sind, in den Raum gestellt. Diese drei Säulen miteinander zu verbinden, das ist manchmal, nicht einfach.
Fällt es Ihnen eigentlich schwer, dass Sie jetzt sozusagen Teil des Managements sind und nicht mehr selbst produzieren oder Regie führen?
Ja, das fällt mir sehr schwer, weil das ist auch in meinem persönlichen Leben der größte Shift oder die größte Veränderung jetzt gewesen, die ich auch selbst erzeugt habe, ne? Aber das fällt einem schwer, weil sie irgendwann sich die Frage stellen, als kreativer Mensch, ist ein bisschen so, ich kenne sehr viele, sehr, sehr viele Journalistinnen und Journalisten, weil ich selbst eine Ausbildung habe. Also ich kenne viele, die dann Chefredakteurin oder Redakteur geworden sind und dann nur noch die Texte der anderen verwalten, plus die Egos der anderen verwalten. Und ich habe, ohne jetzt Namen zu nennen, das sind wirklich ranghohe Leute. Da gehört eine eigene Kunst dazu, das immer in so einem völlig eigenen Flow auch zu halten mit großer Lust. Ne?
Aber
Jemand,
die können manchmal noch selbst schreiben.
der, ja, also jemand, der das gut kann, ist auch jemand, den ich sehr schätze, Giovanni Di Lorenzo. Ne? Weil Giovanni wirklich beides ist ein unglaublicher Medienmanager, weil er wirklich die Zeit in einer Art und Weise revolutioniert hat, wo man nur sagen kann, Chapeau. Er hat Digitale entdeckt, er hat sehr viele junge Frauen eingestellt, also er hat es wirklich weiblicher gemacht und er macht nur seine Fernsehshow. Und er ist nach wie vor, also er lebt seine Kreativität in all seinen Produkten und hat auch die Mannschaft, ist ein gegenseitiger Teamplayer. Und das finde ich, ich wünsche mir manchmal so Giovanni-Gene für mich selbst. Und deswegen, ja, das meine ich mit allem Respekt, weil gerade im Journalismus ist es unheimlich schwer.
Da sind wir auch schon so ein bisschen bei den Werten der Unternehmenskultur der UFA. Da würde mich noch interessieren, inwiefern sind Sie da selbstständig, können auch so ein bisschen ein Eigenleben führen im Vergleich zu RTL oder Bertelsmann insgesamt?
Also würde ich große, große Unterschiede machen. Ich bin bei Bertelsmann sehr committed. Also ich finde Bertelsmann ein unglaublich spannendes Unternehmen. Ich finde auch alle Leitlinien von Bertelsmann. Ich habe einen großen Film über Reinhard Mohn gemacht. Ich kenne Liz Mohn sehr, sehr gut. Das ist kein Blablabla. Also ich finde viele, viele Grundgedanken auch. Ich kenne auch, habe mich mit, gerade wirklich mit Reinhard Mohn sehr beschäftigt. Viele unternehmerische Grundgedanken teile ich 100%. Ne? Und ich würde sagen, Bertelsmann ist schon auch in den Freiräumen, auch in unternehmerischen Freiräumen, in einer Haltung zu Startups, in einer Haltung zu Jüngeren. Ich habe ja auch, wenn Sie so wollen, ganz, ganz jung begonnen. Und mir wurde die Chance gegeben. Ich war damals 36, ne? Also kam ja von nowhere. Ich kam von der Regie. Das ist eine Unternehmenskultur, der ich mich sehr, sehr wohl und sehr verpflichtet fühle, ne? Und das hat auch sehr viel mit der UFA zu tun. Aber RTL ist wiederum ein ganz eigenes Unternehmen. Also RTL als Gruppe hat eine völlig eigene Unternehmenskultur. Also ich würde mal sagen, zwischen UFA und Bertelsmann versuche ich schon eine klare Weichenstellung spürbar zu machen, weil ich von den Unternehmenszielen wirklich überzeugt bin. Sonst wäre ich ja keine 25 Jahre hier.
Ja, und dann muss es Sie aber auch belasten, was im Moment im Printbereich bei Gruner und Jahr sich abspielt. Denn da sind ja doch Dinge, die, so meint man zumindest von außen, in erster Linie dem Renditeziel folgen und vielleicht weniger dem, was wir so an Tradition, Kultur und Anspruch fassen.
Ja, wissen Sie, ich kenne bei Cronan ja wirklich sehr, sehr viele. Also ich bin dem Verlagshaus, also bis ich auch mit Julia Jeckel befreundet bin, das ist ein großer Verlag, ist ein großer Verlag mit großartigen Menschen. Ich weiß, dass die Diskussion schwierig ist. Ich bin nur auch der Meinung, Das sind wir jetzt beim Thema Springer und auch beim Thema Matthias Döpfner. Ich kapiere die Agenda von Matthias Döpfner komplett. Also zu sagen, wir stellen uns jetzt digital auf, und zwar überall. Wenn Sie mich fragen würden, ich wäre publizistisch tätig, würde ich es genauso machen. Das Wege im Print, das hat zu tun mit Kosten, hat zu tun mit wirklicher Rendite und Renditeerwartung. Das ist ein ganz komplexes Thema. Und ich finde, egal wie man das jetzt dreht, ein Konzern kann sagen, Leute, in dieser Renditeerwartung laufen wir die nächsten Jahre auf Null und in Minus. Und es wird für die UFA ganz genauso gelten. Wenn wir kein relevantes Geschäft mehr, wenn ich mal einen Mitarbeitenden kein relevantes Geschäft mehr darstellen kann, hätte ich kein Problem, wenn jemand zu mir sagt, jetzt ist Schluss. Wir müssen den Stecker ziehen, weil wer soll es bezahlen? Das ist meine Haltung dazu, ne? Dass das großartige Produkte sind, dass das großartige Menschen sind. Und dass es ein stolzer Verlag ist und dass die ganze Publizistik wirklich im Moment eine Generaldebatte führt. Ne? Übrigens, die Debatte war schon mal vor ein paar Jahren, als Matthias Döpfner Hör zu und Hamburger Abend verkauft. Da war genau dieselbe Diskussion in kleinerem Rahmen. Aber so ändern sich die Wege. Das ist im Moment, das hat mit digitaler Transformation zu tun. Und die macht vom Journalismus genauso wenig halt wie vor der Filmbranche.
Muss man, glaube ich, anerkennen. Jetzt habe ich noch zwei, drei persönliche Fragen, wenn ich die stellen darf. Und zwar zum einen, was ist Ihr persönlicher Antrieb, gerade historische, politische Stoffe so stark nach vorne zu bringen?
Also mein ursprünglicher Antrieb kommt, seit ich in der Schule war, das kommt ganz, ganz stark mit der Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte. Also Familiengeschichte bei mir in meiner Familie, das hat eben mit unserer Mütter, unserer Väter zu tun. Das ist original Kriegserleben, wenn Sie so wollen, meines Vaters, den dieser Krieg und auch das Töten und auch getötet werden, interessanterweise auch kurz vor seinem Tod nochmal ein unglaubliches Thema war. Diese ganzen Kriegsbilder kamen in dem letzten halben Jahr vor seinem Tod hoch. Und ich habe ihn leider das letzte Jahr in ein Altersheim mit meiner Schwester bringen müssen, weil wir konnten ihn nicht mehr pflegen. Und wenn sie in dem Altersheim waren, hatten sie in jedem Zimmer teilweise nachts Angstschreie von Frauen und Männern, wo diese Kriegsbilder hochkamen. Das hat mich tief beeindruckt. Aber bei mir ist es ganz klar, der ganze erzählerische Kanon entsteht eigentlich aufgrund der Beschäftigung. Auch mit meiner Mutter, die begeisterte Bund deutscher Mädchen. Ne? Und also meine Mutter hat Jahre gebraucht, um zu kapieren, dass Hitler nicht wichtiger ist als ihr eigener Vater. Also wenn Sie so eine Familie auch mal wirklich dann zulassen und da reintauchen, sind es unglaubliche Themen. Daher kommt in der Tat mein ganzer Antrieb. Ne?
Wenn Sie ein unlimitiertes Budget zur Verfügung hätten, für welche Produktion würden Sie es einsetzen? Und Sie wollten es auch noch verraten, was in den nächsten 3-4 Jahren an Themen nach vorne kommt.
Ja, es gibt keine unlimitierte.
Doch, Budget. Haben Sie jetzt mal.
Leider nirgends. Wenn ich mal ganz jetzt spontan antworte, würde ich jetzt in das Marlene Dietrich Projekt von Fatih Akim, ne, weil das ist auch so ein Projekt. Ne, das ist einfach ein tolles Projekt. Darin Krüger ist committed. Wir saßen jetzt hier ein paar Mal in Berlin. Ne, ich sitze im Moment seit 4 Monaten an nichts anderem als deutsche Verantwortliche zu überzeugen, dass mit Fatih Akim, den ich sehr schätze, und diesem Buch und Marlene Dietrichs Biografie, ne, also da hätte ich jetzt gern mal unlimited Budget. Ne? Also es sind immer Projekte, an die man wirklich glaubt. Ne? Und das ist manchmal so unglaublich schwierig, weil es dann wirklich auch teuer wird. Es ist manchmal unglaublich schwierig und langwierig und man braucht eine unglaubliche Geduld, um es dann durchzusetzen.
Und noch zwei andere drei, vier Themen, von denen Sie sagen, die kommen auch in nächster Zeit?
Naja, was jetzt wirklich von uns kommt, ist, wir drehen jetzt gerade Charité, das Krankenhaus der Zukunft. Das fand ich eine faszinierende Idee von Heo Krömer, dem Chef der Charité, zu sagen, hier ist meine Planung, wie die Charité die nächsten 5, 6 Jahre aussieht, wo geht Medizin hin? Da habe ich auch erst mal zu ihm gesagt, also Future in der Charité guckt kein Mensch an, weil ich gar nicht weiß, wie ich das darstelle. Jetzt glaube ich mittlerweile, das ist ein Riesen-Run da drauf, weil die Leute sich damit beschäftigen, was mit Gesundheit passiert. Und andere Bereiche, ich nehme mal Sam 1 Sachse, was jetzt bei Disney Plus demnächst startet, was ein riesen tolle Series über wirklich Diversity, was um den ersten schwarzen Polizisten im Osten der Republik geht. Und das war das allererste Disney Plus Produkt, was quasi beauftragt worden ist. Auf solche Projekte bin ich unendlich stolz, ne, weil sie wirklich eine klare inhaltliche Verpflichtung haben. Wunderbaren Jahre ist sehr gut geworden, was jetzt in der Woche startet. Habe ich jetzt in der Mediathek komplett mir angeschaut. Habe ich unserem Produzenten Alger Adler geschrieben am nächsten Morgen. Es war toll. Es hat Mira Thiel hat Regie gemacht, eine unglaublich energetische Form, was auch nur die in dem jungen Team jetzt plötzlich hinkriegen. Es atmet auch dieses Junge. Und da atme ich dann auf, weil das finde ich einfach dann toll.
Nochmal auf Ihre Professur zurückkommend, wenn Studierende Sie fragen, was die wichtigsten Eigenschaften sind, um sich zukünftig in Ihrer Branche zu behaupten, welche Antwort geben Sie?
Eigentlich immer die gleiche. Ich bin jetzt genau, ich mache jetzt noch Studienberatung am Freitag. Sie müssen ganz, ganz klar einen eigenen Weg definieren. Also ganz, ganz klar künstlerisch, das ist schwierig genug. Sieht man meistens im dritten Jahr schon im Studium. Und Sie müssen diesen Weg wirklich eisern gehen. Also Sie müssen quasi eine innere Substanz. So machen wir auch die Aufnahmeprüfung. Sie haben mittlerweile 300 Bewerber, Bewerberinnen auf 6 Plätze. Und wir gehen nur individuell. Also wir gucken wirklich, wer hat die individuelle Kraft, wer die Power zu sagen, hier bin ich. Das ist meine Sprache, das ist mein Thema. Und dafür gehe ich die extra Meile. Darum geht's. Und den Weg müssen Sie dann auch unkorrumpierbar durchhalten. Und der Weg hat viele Abbiegungen und Sie müssen da wirklich bei sich bleiben.
Und ist die Zahl derjenigen, die bereit sind, diesen Weg zu gehen, gleich geblieben, gestiegen oder zurückgegangen?
Ich würde sagen, der ist gestiegen. Also ich finde im Moment die Talentdichte, die wir haben, die wir ausbilden, auch die Qualität der Sachen, die ich jetzt teilweise sehe, auch schon im dritten Jahr, das haut mich manchmal weg. Also die Qualität der, also ich sitze da wirklich manchmal davor und sage, wow. Und wissen Sie, das Problem, ich war jetzt gerade mit einem befreundeten Regiekollegen, der über 60 ist, am Montag zum Mittagessen. Das Problem ist im Moment wirklich, dass die Älteren keine Arbeit mehr kriegen. Also der ganze Markt shiftet Richtung Jung. Und jeder, der quasi jetzt schon jenseits der 45 ist, der fängt das Problem schon an. Also wenn Sie jetzt ans Set bei uns gehen, die Mehrzahl der Teams liegt zwischen 30 und 35, ne? Und auch vier und sehr viele Frauen. Das unterstütze ich natürlich, weil die toll sind. Aber wenn Sie jetzt zum Regieverband gehen, kriegen Sie zu hören, ich bin 65, will arbeiten und mich nimmt niemand mehr. Und das ist eine sehr interessante Entwicklung, die jetzt auf dem ganzen Medienmarkt im Moment abläuft, ne?
Da komme ich schon zu meiner letzten Frage, die eigentlich gar keine Frage ist, sondern bitte um eine Satzergänzung, weil wir jetzt so viel über Veränderung und Transformation zusammengesprochen haben. Wenn es einen Satz gäbe, der würde mit Transformation beginnen und dann käme ein Gedankenstrich, wie würden Sie den ergänzen?
Ja, Transformation ist essentiell. Also und Transformation, ich würde es mal so ergänzen, da habe ich lange dafür gebraucht. Sie müssen Transformation wirklich umarmen. Also Sie dürfen nicht das Gefühl haben, Sie müssen transformieren, sondern Sie müssen begreifen. Das gilt übrigens jetzt auch für das ganze Thema, was wir vorhin hatten mit Journalismus. Also ich sage es ganz klar, Journalistinnen und Journalisten, die nicht begreifen, dass im Digitalen Journalismus genauso gefragt ist und Journalismus genauso eine Rolle spielen wird, Sie müssen Transformation lieben und Sie müssen begreifen, es hat eine Dynamik, die am Ende des Tages schwierig ist, aber gut tut. Und Sie müssen, die Jennifer sagt immer so, you have to embrace it, du musst es umarmen. Und sie hat damit recht. Also ohne wirklich tiefe Umarmung und das immer nur von außen zu gestalten und dann zu sagen, wir müssen jetzt halt auch mal, das gilt auf Themen wie Themen Diversity und so weiter, das muss von innen herauskommen. Wenn es von innen heraus nicht kommt, das gilt auch für Transformation, funktioniert es nicht.
Also ich habe jetzt über 60 Gespräche geführt. Diese Antwort hat noch niemand hier gegeben. Ja, cool. Aber da wir Ihren Puls fühlen durften, vielen Dank dafür, kann ich gut nachvollziehen, dass das eine Antwort ist, die aus Ihrem Inneren kommt. Und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Herzlichen Dank, dass wir heute Ihre Erfahrung teilen durften, lieber Hofmann. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Tausend Dank. Alles Gute.
Dankeschön.